Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Hast du schon mal eine Therapie gemacht? Warst du bereits in einem Coaching? Was wolltest du erreichen? Depressionen oder eine Angststörung überwinden? Ein dysfunktionales Muster in Beziehungen oder am Arbeitsplatz verändern? Eine traumatische Erfahrung bearbeiten? Einer narzisstischen Dynamik entkommen? Oder wolltest du einfach mehr Klarheit und Orientierung für deinen weiteren Lebensweg? Es gibt viele Gründe, eine Therapie zu machen oder ein Coaching wahrzunehmen. Und es gibt in Deutschland sehr viele Menschen, die diese Leistung anbieten. 39.000 niedergelassene ärztliche und psychologische PsychotherapeutInnen, 16.000 HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, 50.000 Coaches. Mal abgesehen davon, dass es einen echten Notstand gibt bei der Möglichkeit, eine von der Krankenkasse bezahlte Therapie zu bekommen, stellt sich immer wieder die Frage, und zu wem gehe ich? Wird er oder sie mir wirklich helfen können? Was muss er oder sie können? Welche Methode ist für mich die richtige? Und wie muss ich mich auf den Prozess einstellen? Das sind wichtige Fragen. Das zeigt die durchschnittliche Erfolgsquote von Therapien und Coachings. Nach der Zusammenschau etlicher Studien beträgt sie 60-75%. In 60-70 von 100 Fällen wurde der Prozess also erfolgreich abgeschlossen. Das bedeutet umgekehrt, 25-40 dieser KlientInnen haben ihre Ziele nicht erreicht. Womöglich verschlechterten sich die Symptome sogar oder die Behandelten brachen den Prozess ab. Vielleicht habt auch ihr, so wie ich übrigens, das schon erlebt. Es gab die Hoffnung, dass jemand aus der Not hilft, aber so war es dann nicht. Eine frustrierende Erfahrung, die nachwirkt. Wovon hängt es ab, ob Therapien oder Coachings wirklich helfen? Und woran scheitern sie? Darum geht es in dieser 44. Folge von Gefühlserben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Einen Disclaimer möchte ich voranschicken. Wenn ich hier darüber erzähle, was in Therapie und Coaching funktioniert und was nicht, dann werde ich mir kein Urteil darüber anmaßen, welche Methoden besser seien als andere, welche BehandlerInnen die bessere Arbeit machen. Das wäre vermessen. Es gibt aber eine solide Forschung darüber, welche Faktoren zum Erfolg einer Behandlung beitragen und welche sie scheitern lassen. Daraus lässt sich eine Menge für unsere persönlichen Erfahrungen ableiten. Müssten wir dabei Coaching und Therapie gesondert behandeln? Eigentlich ja. Denn im Coaching sollte nicht behandelt werden, was einer Therapie vorbehalten ist. Krankheitswertige Befunde, also psychische Erkrankungen. Wie allerdings der Gehirnforscher Gerhard Roth festgestellt hat, sind die Grenzen zwischen Therapie und Coaching fließend, sowohl im Hinblick auf die Symptome wie auf die Methode. Der Grund dafür ist einfach. Beides befasst sich mit der Psyche und dem Verhalten von uns Menschen und den Problemen, die davon ausgelöst werden können. Die Frage, an der sich die Therapie vom Coaching trennt, ist diese: Wie schwer ist die Belastung? Und braucht es, um sie zu lindern, ein Studium und die jahrelange Ausbildung einer psychologischen Psychotherapeutin? Oder ist sie auch mit Hilfe einer guten Coaching-Ausbildung zu bearbeiten, die zwischen 150 und 300 Stunden umfasst? Die Unterscheidung bedeutet, so finde ich, dass Coaches eine solide Kenntnis von krankheitswertigen Symptomen und ein gutes Gespür für die eigenen Grenzen haben sollten. Sie sollten sich nicht scheuen, die KlientInnen an geeignete TherapeutInnen weiterzuverweisen. Aber kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Was macht Psychotherapie und Coaching wirksam? Hierzu möchte ich euch 7 zentrale Erkenntnisse aus der Forschung vorstellen. Sie beziehen sich vor allem auf die Arbeit von Gerhard Roth und haben eine ganz klare Botschaft. Es sind nicht allein Methoden oder Techniken, sondern vor allem emotionale und zwischenmenschliche Faktoren, die eine nachhaltige Wirkung entfalten. Nummer 1. Die Beziehung ist der Schlüssel, nur Vertrauen schafft Veränderung. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen KlientIn und Behandelndem ist der wichtigste Wirkfaktor in der Therapie genauso wie im Coaching. Wenn sich Menschen emotional verstanden und angenommen fühlen, öffnet sich ihr Herz, öffnet sich ihr Gehirn für neue Impulse. Das limbische System, das für Verarbeitung der Emotionen zuständig ist, reagiert besonders stark auf authentische zwischenmenschliche Nähe. Weit mehr als auf rein rationale Argumente. Nummer 2. Die Persönlichkeit zählt. Nicht nur Wissen und Technik machen gute Behandelnde aus, auch Persönlichkeit, emotionale Stabilität und die Fähigkeit zur Selbstregulation. TherapeutInnen und Coaches, die selbst geerdet und reflektiert sind, schaffen Räume, in denen sich andere entwickeln können. Sie sind nicht nur ExpertInnen, sondern auch Beispiele für eine gelingende Selbstführung. Nummer 3. Emotion schlägt Einsicht. Veränderung entsteht nicht allein durch das Verstehen von Problemen oder Zusammenhängen. Wenn das so wäre, hätten wir sie ja längst alle gelöst. Gerhard Roth betont, erst wenn emotionale Zentren im Gehirn aktiviert werden, kann echte Transformation geschehen. Daher sind emotionale Erfahrungen, etwa durch Reflexion, Feedback oder Selbsterkenntnis, so wichtig. Nummer 4. Das unbewusste Mitdenken. Viele Denk- und Verhaltensmuster laufen unbewusst ab. Wollen wir nachhaltige Veränderungen erreichen, müssen wir auch emotionale Prägungen, Körpersignale und geübte Reaktionsweisen einbeziehen. Sowohl in der Psychotherapie als auch im Coaching gilt, tiefe Veränderungen geschehen unterhalb der Oberfläche bewusster Entscheidungen. Nummer 5. Zeit und Wiederholung sind essentiell. Ob es darum geht, Ängste zu überwinden oder neue Denkweisen zu etablieren, das Gehirn braucht Zeit. Veränderungen entstehen nicht über Nacht, wobei guter Schlaf hilft enorm. Wiederholte Erfahrungen, neue Perspektiven und kontinuierliche Begleitung über einen längeren Zeitraum sind entscheidend, um die Veränderung zu etablieren. Nummer 6. Wir müssen den Erfolg wollen. Weder Therapie noch Coaching können von außen verordnet werden. Der Veränderungsprozess setzt die freiwillige Bereitschaft voraus, sich einzulassen, mit Offenheit und Motivation. Äußerer Druck oder Zwang dagegen, durch Ehepartner, Familie oder Vorgesetzte, führen selten zu guten Ergebnissen. Nummer 7. Methodenvielfalt wirkt. Ein starrer methodischer Ansatz stößt schnell an Grenzen. Deswegen sprechen sich immer mehr Forschende für einen integrativen Zugang aus, individuell abgestimmt auf die Person und ihr Anliegen. Dort fließen dann etwa Methoden aus der Verhaltenstherapie, dem systemischen Coaching, der tiefenpsychologischen Arbeit oder auch der Körpertherapie ein. Dabei gibt es Methoden, die sich bei bestimmten Erkrankungen oder Problemlagen als besonders hilfreich erwiesen haben. Die kognitive Verhaltenstherapie etwa ist die Methode der Wahl bei Angststörungen, Zwangs- und Essstörungen, bei Depressionen und Phobien sowie psychosomatischen Erkrankungen. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wie auch die Psychoanalyse sind besonders bei komplexen, langanhaltenden oder in der Kindheit verwurzelten Problemen geeignet. Das können Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen oder auch Beziehungsprobleme sein. Die systemische Therapie empfiehlt sich vor allem bei Problemen im familiären oder sozialen Kontext, so etwa Essstörungen, Suchterkrankungen oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Verfahren, mit denen ich diesen Podcast überfordern würde. Genannt seien hier als Beispiele die Schematherapie, die Tiefenpsychologie und kognitive Verhaltenstherapie miteinander verbindet, oder auch EMDR, eine Methode, die sich gut eignet für die Behandlung eines posttraumatischen Belastungssyndroms. Vielversprechend sind auch Therapien, die dezidiert den Körper mit einbeziehen. Wer von euch meinen Newsletter abonniert hat, ich versende in Kürze eine Übersicht der verschiedenen Methoden mit ihren besonderen Vorzügen. Aber ihr merkt es schon an den Überschneidungen. Es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel, also der Linderung, im besten Falle Heilung der Symptome. Das hat natürlich auch mit den Menschen zu tun, der sie erleidet. Was zu wem am besten passt, muss sich in der Behandlung erweisen. Die Studien zur Wirksamkeit sind ja lediglich Ausdruck einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Aber wieder gibt es Gemeinsamkeiten, gleichsam Metakriterien, die sich in einem erfolgreichen Prozess widerspiegeln. Schauen wir uns den genauer an. Vor allem diese Faktoren sind entscheidend für den Erfolg. Die Aktualisierung des Problems. Worum geht es überhaupt? Worunter leidet der hilfesuchende Mensch und warum ist das so bedrängend? Studien haben gezeigt, dass das Bewusstsein für das Problem wichtig ist, aber nicht zu lange den Prozess bestimmen sollte. Probleme verfestigen sich, wenn man ihnen zu viel Raum gibt. Deswegen ist die Klärung der Motivation so bedeutend. Wir müssen wissen, wofür wir uns einsetzen wollen und welche Belohnung dabei herauskommt, wenn wir Erfolg haben. Das gelingt vor allem über die Aktivierung der Ressourcen. Positive Erinnerungen, Körperreaktionen und Gefühle weisen den Weg zur nachhaltigen Veränderung. Wichtig ist die aktive Hilfe bei der Problembewältigung. Hier kann das Bewusstsein zu guten Lösungen kommen, die sich auch gut anfühlen. Dazu gehört die Entwicklung und Einübung neuer Denk- und Verhaltensmuster sowie die Unterstützung durch die Behandelnden bei der Bewältigung des Leidensdrucks. Der fünfte Wirkfaktor ist der wichtigste: die Beziehung. It's the relationship that heals. Das sagt der berühmte Psychotherapeut Irvin Yalom. Die Beziehung ist der entscheidende Faktor für Heilung und Veränderung. Sie muss geprägt sein von Empathie, Authentizität, Vertrauen und echter menschlicher Verbindung. In der Praxis bedeutet das, dass sich PatientInnen gesehen, verstanden und ernst genommen fühlen, damit sie sich öffnen können. Das schafft die Basis, um sich mit schmerzhaften Themen auseinanderzusetzen. Heilung kann durch das Erleben von Nähe, Akzeptanz und emotionaler Resonanz gelingen. Erfahrungen, die vielen Menschen leider vorher gefehlt haben. Und damit kommen wir zu den Gründen, warum eine Therapie oder ein Coaching scheitern können. Wenn Klientin und Therapeutin oder Coach nicht zueinander passen, wenn die Sympathie nicht stimmt, Vertrauen nicht wachsen kann oder man sich nicht gesehen fühlt. Das bedeutet nicht, dass jemand schlecht arbeitet, es passt einfach nicht. Ein Wechsel kann hilfreich sein und eigentlich wissen wir das schon nach der ersten Sitzung. Wenn die Ziele oder Erwartungen unklar sind, Therapie ist kein Allheilmittel, Coaching keine Abkürzung. Wenn unklar ist, was erreicht werden soll oder wenn KlientInnen erwarten, dass die Fachperson es schon irgendwie richten wird, dann gerät der Prozess ins Stocken. Veränderung braucht aktive Beteiligung, Klarheit und zumeist auch Geduld. Wenn die Motivation fehlt. Veränderung ist oft mit Hartnäckigkeit, Mut und dem Umgang mit Unbehagen verbunden. Manche Menschen kommen unter äußerem Druck in eine Therapie oder ein Coaching, etwa durch den Partner oder Arbeitgeber. Fehlt aber die innere Bereitschaft, wird das Format schnell zur Pflichtübung und verliert seine Wirksamkeit. Innerer Widerstand ist im Prozess normal. Man will sich verändern, aber etwas in einem wehrt sich dagegen. Wenn dieser Widerstand nicht offen besprochen wird, kann er unbewusst sabotierend wirken. Wenn das Vertrauen in den Prozess fehlt. Gerade in schwierigen Phasen tauchen Zweifel auf. Bringt das überhaupt etwas? Warum fühle ich mich schlechter statt besser? Solche Gedanken sind verständlich. Werden sie nicht angesprochen, kann das zu einem Abbruch führen. Vertrauen in die Methode, den Menschen gegenüber und in sich selbst ist daher essentiell. Wenn der Rahmen nicht passt. Manche Menschen brauchen eine klare Struktur, eine direktive Ansprache, andere dagegen Raum, sich zu entwickeln. Manche fühlen sich im systemischen Coaching wohl, andere wünschen sich eine tiefenpsychologische Begleitung. Auch äußere Rahmenbedingungen wie Zeitdruck, finanzielle Belastung oder fehlende Ruhe können ein Vorankommen erschweren. Wenn tiefer liegende Themen unerkannt bleiben. Manchmal liegen die eigentlichen Ursachen tiefer als zunächst angenommen. Ein Coaching, das auf Lösungen fokussiert ist, kann dann überfordert sein. Etwa, wenn traumatische Erlebnisse oder eine psychische Erkrankung im Spiel sind. In solchen Fällen kann ein Wechsel in ein therapeutisches Setting sinnvoll oder sogar notwendig sein. Und genau hier möchte ich einen Aspekt ergänzen, der mir, wie ihr wisst, wichtig ist. Transgenerationale Übertragungen, die Gefühlserbschaften. Tatsächlich kann auch eine Gefühlserbschaft eine dieser tiefer liegenden Ursachen sein, die den Erfolg des Prozesses behindern, wenn nicht blockieren. Das kann zum einen daran liegen, dass der wahre Grund für eine Symptomatik nicht gefunden wird, weil Erfahrungen der Eltern oder Großeltern in einer weit zurückliegenden Zeit nicht im Fokus der Erforschung liegen. Wie machtvoll diese transgenerational übertragenen Traumata sein können, habe ich in diesem Podcast ja schon häufiger erzählt und begründet. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der in der Person der Behandelnden liegt. dass sie selbst mit Themen aus der eigenen Familiengeschichte hadern, sie womöglich abwehren. Fasziniert habe ich eine große Studie des Psychoanalytikers Michael Ehrmann vom Beginn der 2000er gelesen. Damals kamen immer mehr Kriegskinder in die Therapie und sie stellten die TherapeutInnen vor große Probleme, denn die waren häufig selbst Kriegskinder und merkten nun, dass sie sich den eigenen Traumata aus jener Zeit stellen mussten. Die Erkenntnis aus dieser Studie ist ebenso schlicht wie bedeutsam. Damit ein Problem in der Therapie behandelt werden kann, braucht es die Resonanz der Behandelnden. Sie müssen bereit sein, sich mit den Themen, die KlientInnen in die Praxis mitbringen, selbst auseinanderzusetzen. Sie müssen diese Resonanz zulassen. Damit, so das Ergebnis der Studie von Ehrmann, hatten zumindest viele der von ihm und seinem Team befragten PsychoanalytikerInnen große Probleme. Sie hatten die unangenehmen Gefühle, die aus ihrer eigenen Kindheit stammten, abgewehrt. Und so konnten diese Themen ihrer PatientInnen in der Therapie auch nicht behandelt werden. Wie sich das heute verhält, ich kann es nicht sagen. Aktuellere Studien sind mir nicht bekannt. Insgesamt ist das Thema der transgenerationalen Traumata deutlich stärker präsent als vor 20 Jahren. Ich würde aber, wenn mir dieser Aspekt für meine Behandlung wichtig ist, in der Kennenlernsitzung danach fragen. Wir alle haben unsere blinden Flecken, aber es sollten bei einer Therapie oder einem Coaching nicht gerade jene sein, die einen erfolgreichen Prozess blockieren könnten. Diese erste Sitzung ist von entscheidender Bedeutung. Wir Menschen empfinden sehr schnell, ob ein zwischenmenschlicher Kontakt positiv ist. Studien zeigen, dass bereits in den ersten Momenten eines Kennenlernens ein erster Eindruck entsteht, der maßgeblich beeinflusst, wie wir das Gegenüber und die Beziehung einschätzen. Er basiert auf nonverbalen Signalen wie Mimik, Gestik, Stimme und Auftreten. Je positiver dieser erste Eindruck und je stimmiger die Beziehung, desto erfolgreicher verläuft meist auch die weitere Zusammenarbeit. Aber natürlich sind auch diese Fragen wichtig. Fühle ich mich gesehen? Angenommen? Fühle ich mich respektiert? Kann ich mich öffnen, wenn es schwer wird? Die Antwort sollte besser ja lauten. Ich finde das sehr wichtig zu wissen. Bei allen berechtigten Anforderungen an Therapie, Methode und Kompetenz der Behandelnden sind Therapie und Coaching zuallererst dies: eine Begegnung zweier Menschen, die ein Stück Weg gemeinsam gehen. Das war die 44. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr ihn hört, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ein Hinweis für die Coaches und TherapeutInnen unter euch: ich biete im Herbst eine insgesamt dreitägige Fortbildung zur Arbeit mit dem Gefühlserbe in Coaching, Therapie und Beratung an. Und in meinem Buch Gefühlserben, die geheime Macht und Kraft unserer Herkunft, gibt es ein Kapitel, das sich speziell an Fachleute richtet. Wenn ihr mögt, schaut einfach mal auf meine Website svenrode.com. Es gibt eine Reihe neuer Termine für meine Workshops, zum Beispiel den Kompakt-Workshop zu Gefühlserbschaften am 22. Juni. Das sind 3 Stunden voller Inspiration, Infos und Kontakt, ein schöner Einstieg ins Thema. Die Links, wie immer, in den Shownotes. Auch der zur Fortbildung für die Arbeit mit dem Gefühlserbe. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. In der nächsten Folge geht es darum, was die Seele berührt. Ein freundlicher Blick, eine Umarmung, ein liebevolles Wort, aber auch Musik, die Erinnerungen wachruft. Das muss nicht immer schön sein. Auch Trauer und Melancholie oder sogar Angst können ja wieder wach werden. Und es wird in dieser Folge auch darum gehen, was uns nur vorspiegelt, die Seele zu berühren. Ja, was uns vielleicht sogar vom wahren Kontakt mit ihr entfernt. Dazu mehr in der 45. Folge von Gefühlserben. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.